Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday hier. Die Woche 14 ist in den Büchern, gibt uns natürlich mal wieder die Möglichkeit, drüber zu sprechen. So kurz vor Weihnachten erleben wir nicht das Weihnachtswunder, sondern das Miami Miracle. Ich habe mir lange gedacht, können wir diese Show eröffnen, Christian, ohne das Miami Miracle direkt nennen zu müssen oder wie ich es gerne nenne, Lateral Damage.
Lateral Damage ist auch nicht verkehrt. Ich habe mir Dolphins Disaster ausgedacht. Das ist dann aus der Warte der Patriots betrachtet. Aber ja, du hast recht, weil es nicht mehr lang bis Weihnachten. Ist auch ganz gut so. Es ist ja schon wieder stockdunkel und auch schon seit längerer Zeit jetzt zu diesem Aufnahmezeitpunkt. Und wie wir ja alle wissen, ist ganz zufälligerweise um Weihnachten drumherum ja auch immer die Midsommersonnenwende. Nee, die Midwinter. Oder Wintersonnenwende heißt das, glaube ich, ne?
Keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht. Das heidnische Fest, das interessanterweise relativ nah an dem christlichen dritthöchsten Feiertag liegt. Aber egal, das ist ein Thema, was für den Theologie-Podcast, den wir dann
irgendwann den wir seit langer Zeit planen.
Den du leiten
wirst. Ja.
Genau. Den du leiten wirst und ich mit Fragen dich dann. Aber zurück zum Football. Ja, genau, Miami Dolphins, ja, also erlebt man nicht häufig sowas. Also das ist eher so ein Ding. Spielzüge dieser Art kommen, ja.
Ja, wir haben's letztes Jahr was ähnlich, nicht ganz ja, so war, dramatisch, das war vor der Halbzeit, Kansas City gegen Miami, gegen Dallas, als Tyreek Hill in die Endzone gelaufen ist. Aber wie gesagt, das war vor der Halbzeit. Jetzt hatten wir es zum Ende des Spiels, was den Miami Dolphins den Sieg gegeben hat. Über
ja, und Jungen. Halt das Minneapolis Miracle, ne? Wobei die Spiele halt nicht so, Spielzüge nicht ganz gleich zu vergleichen sind, weil die Situationen ein bisschen anders waren.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen schon ähnlich, ne?
Genau, darüber werden wir natürlich sprechen, denn wir haben heute einen großen Fokus in unserer Sendung auf dem Playoff-Picture, denn momentan ist natürlich das einzig Interessante in der Liga die Playoffs. Wie werden die Playoffs sich gestalten? Nein, nicht das einzig Interessante, Christian, es tut mir leid, dass ich das so gesagt habe. Nein, wir haben natürlich noch andere Sachen, aber vieles dreht sich heute bei uns natürlich um das Playoff-Picture. Darauf werden wir schauen, da werden wir die einzelnen Spiele natürlich beleuchten, die wichtig sind. Und dann kann man natürlich jetzt auch schon mal bei den Teams, die nicht mehr im Playoff-Rennen sind, es gibt ja ein paar Teams, die sind jetzt nach diesem Wochenende, ja, nicht nur eliminiert von den Playoffs, sondern können schon mal in die nächste Saisonplanung einsteigen. Also auf der Seite der AFC ist es Buffalo, Jacksonville, die Jets und Oakland Raiders und auf der anderen Seite Arizona und San Francisco in der NFC. Da geht es natürlich jetzt schon um den Draft und wenn wir vom Draft sprechen, Christian, muss man fast schon sagen, nach diesem Wochenende, wer will den First Overall Pick haben? Denn die Niners haben gewonnen, die Raiders haben gewonnen, die Jets haben gewonnen, die Giants haben gewonnen.
Und die Cardinals.
Ja.
Oder ja. Haben die gewonnen?
Nee, die Arizona Cardinals haben gewonnen.
Nee, ich wollte gerade sagen, Entschuldigung, mein Fehler.
Die Cardinals haben verloren, aber wie gesagt, Niners, Raiders, Jets, Giants haben alle gewonnen. Keiner will so wirklich den First Overall Pick haben. Der Draft ist auf jeden Fall eine spannende Sache, denn wir wissen, in den Zeiten, in denen wir uns momentan in der Liga befinden, ist die Free Agency nicht mehr unbedingt das Mittel, um ein Team aufzubauen oder ein Team wirklich zu verstärken durch die Leichtigkeit eben unter das Salary Cap all die Spieler, all die Franchise-Spieler zu binden, wird natürlich der Draft immer wichtiger und da ist natürlich auch wichtig, wer hat den First Overall Seed, wer kann sich verstärken, wer hat die Position, um im Draft wirklich zuzuschlagen.
Definitiv. Und so wie es momentan aussieht, sind die 49ers immer noch an erster Position, gefolgt von den Cardinals, Raiders, Falcons, Jets, Bills, Jaguars, Buccaneers und Giants und an Position 10 die Lions. Stand jetzt die Top 10 für den nächsten April. Ende April wird der Draft wieder stattfinden. Ich glaube, das genaue Datum steht, obwohl wahrscheinlich steht schon fest, ne? Aber ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf. Es ist, ich glaube, das letzte Wochenende im April. Weißt du das?
Ja, meistens, ne? Also ich weiß, ich kenne den Termin jetzt leider auch nicht aus dem Kopf.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das immer so ist. Aber das ist so ungefähr die Zeit, wenn ihr euch dann frei nehmen wollt, zum Beispiel, oder so, und dann einen sehr langen Vorlauf für braucht, dann könnt ihr schon mal so ungefähr zuordnen. Interessant ist es auf jeden Fall. Nach und nach werden auch immer mehr Namen quasi rausgehauen. Es gibt die ersten Mock-Drafts, wo ich mir denke so, okay, ich habe neulich einen gesehen bei Sports Illustrated, wo von den ersten 32 Picks 25 auf der Defense-Seite waren und nur 7 auf der offensiven Seite. Und das fand ich etwas kurios, aber naja, man sollte diese Mock-Drafts, also vor allen Dingen nicht so früh vorm Draft zu ernst nehmen.
Ja, vielleicht ist es aber auch der Trend, den wir gesehen haben. Du kannst mit Spielern spät im Draft in der Offense sehr, sehr gute eine sehr, sehr gute Offensivabteilung zusammenbauen. Wir sehen das bei den Teams, die momentan die Liga dominieren, ob das Kansas City ist, ob das die Rams sind oder auch die New Orleans Saints. Da muss man nicht in der ersten Runde den Receiver holen, da reicht es, wenn man vielleicht dann eher auf die Defense geht, um eben zu versuchen, die Gegner, gegen die man dann spielt, zu stoppen. Denn auch das haben wir jetzt an diesem Wochenende gesehen, mal wieder so eine kleine Renaissance von Defense, nicht zuletzt im Spiel der LA Rams bei den Chicago Bears, wo wir natürlich gleich auch noch drauf kommen werden. Ich würde sagen, Christian, fangen wir mal an. Ich habe mir was überlegt, und zwar Sneaky Good Playoff Teams. Zwei Teams aus der AFC, zwei Teams aus der NFC, die man nicht treffen möchte in den Playoffs. Also zwei Teams, die unangenehm sind zu spielen, die momentan einen guten Lauf haben und gegen die man einfach nicht spielen möchte, sei es zu Hause oder auswärts. Und in der AFC, für mich ist das die Baltimore Ravens, trotz der Niederlage gegen die Kansas City Chiefs, die sehr bitter war für Baltimore, muss man sagen. Und dann die LA Chargers und in der NFC Dallas und Chicago. Fangen wir vielleicht an, so ein bisschen mal über Baltimore zu reden. Baltimore Ravens sind momentan, was das Playoff-Picture angeht, auf Position 6, also den letzten Seed in der AFC, halten sie trotz der Niederlage in Kansas City. Ein Spiel, was sie hätten gewinnen müssen, wäre da nicht der wahrscheinlich baldige MVP Patrick Mahomes in dem Spiel hatte er zwei beeindruckende Würfe, aber der beim 4. und 9 auf Tyreek Hill war der für mich ja sagenhafteste Wurf, den ich jetzt in dieser Saison gesehen habe. Von seinem No-Look-Pass mal abgesehen, der war vielleicht ein bisschen überzogen dann in dem Moment, aber dieses 4. und 9 mit 1:29 noch auf der Uhr im 4. Quarter war extrem bitter für Baltimore und sie hätten das Upset geschafft, wenn eben ja Patrick Mahomes nicht gewesen wäre.
Ja, das kann man so sagen. Also der No-Look-Pass ist jetzt auch so eine Sache, wo ich mir dann immer denke, so, ja, so richtig No-Look war es ja auch nicht. Zum einen, zum anderen war die Situation, das wird dann halt immer auch wieder mehr gehypt, als es eigentlich wichtig ist. Wie ich es auch manchmal generell bei Patrick Mahomes das Gefühl habe, denn er spielt eine unheimlich starke Saison, das kann man echt nicht anders sagen. Und er ist auch durchaus auf dem Kurs, MVP zu werden, denn Drew Brees verspielt sich gerade so ein bisschen zu viel für den Titel. Und Philip Rivers, ich glaube, dazu fliegen die Chargers einfach insgesamt zu sehr unterm Radar durch. Deswegen ist meines Erachtens Patrick Mahomes der Frontrunner für den Titel des besten Spielers in dieser Saison, beziehungsweise in der Regular Season. Und ja, auch in diesem Spiel, das war, ja, es war kurios, wobei ich auch gleichzeitig dazu sagen muss, er hält den Ball einfach ewig lange fest. Das ist die Sache, er hält den Ball lange fest, daraus resultiert halt einfach unheimlich häufig auch, dass er halt scramblen muss und dadurch werden diese, durchaus spektakulären und extrem guten Würfe notwendig. Mhm. Insofern finde ich das immer ein bisschen schwierig, wenn dann quasi ein individueller mehr oder weniger Fehler in Anführungsstrichen passiert, der dann ausgebügelt wird im Nachhinein, dass das dann extrem gut anzurechnen ist. Kannst du mir folgen?
Ich kann dir folgen, definitiv. Bei Patrick Mahomes ist meines Erachtens so, dass er momentan einfach auf einer unglaublichen Erfolgswelle schwimmt. Nicht. Also dieser No-Look-Pass ist einfach nur nicht ein Ausdruck seines Könnens. Von seinem Baseball-Hintergrund spricht natürlich auch immer die ganze Liga, wenn er diese Würfe hat, diese Sidearm-Würfe, diese unglaublichen Winkel, die er da aus denen heraus erwerfen kann. Nichtsdestotrotz ist das alles nur möglich in meinen Augen aufgrund der seines Selbstvertrauens. Und wenn man jetzt zum Beispiel den Vergleich mal macht mit einem großartigen Quarterback wie Aaron Rodgers, der eben in den letzten Wochen kein Selbstvertrauen hatte oder vielleicht nicht genug Selbstvertrauen hatte, weder in sich vielleicht und noch in seine Receiver, noch in seine Offensive Line, er ist zu den gleichen Sachen und noch viel mehr imstande. Und bei Patrick Mahomes ist es einfach so, er hat einfach momentan das ganze Team hinter sich, er hat im Grunde genommen die komplette Liga hinter sich, jeden Journalist, jede Journalistin spricht von ihm in den höchsten Tönen. Er kann im Grunde genommen nichts falsch machen und das einzig Wichtige ist jetzt, dass Andy Reid ihn nicht überspielen lässt. Also, dass er ihn vielleicht auch mal so ein bisschen wieder zurückholt und sagt, hey, das ist ein wichtiges Spiel gegen die Ravens. Das dürfen wir nicht verlieren. Ist schön und gut, dass du das kannst, aber das brauchen wir nicht. Also, den Pass hätte er genauso auch nicht No-Look spielen können. Das sind so Sachen, das ist so ein bisschen over the top dann. Also, muss ihn vielleicht ein bisschen wieder runterholen, weil das ist natürlich eine unglaubliche Erfolgswelle, auf der er jetzt schwimmt. Zweites Jahr in der Liga verdrängt, also quasi sie traden Alex Smith weg, der da jahrelang extrem guten Job gemacht hat. Und jetzt ist er halt einfach in einem Team, was unglaublich funktioniert, was ein Team ist, was in den letzten Jahren ich so nicht gesehen habe. Ein Team, das so gut funktioniert, mit unglaublich viel Selbstvertrauen, mit einer unglaublich starken Offensive Line und halt einfach auch mit, Travis Kelce, Tyreek Hill, das ist halt einfach ein Selbstbewusstsein, dann wirft man eben auch diesen 4. und 9 so, also das überrascht mich.
Man darf auch nicht vergessen, es war halt auch einfach ein Punt, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Du weißt, also ein Quarterback, der in dem Moment seine Sinne beisammen hat, der weiß halt, okay, hier einen Sack nehmen macht keinen Sinn, das Turnover on Downs, eine Interception werfen ist vielleicht nicht so optimal, aber es ist immer noch besser als ein Punt, einen Sack zu nehmen. Und dann wirft man halt auch die Bälle, die dann vielleicht eine Chance haben oder eine zu hohe Chance haben für ein normales Play. Und das sind halt alles immer Dinge, die dann auch nicht mit berücksichtigt werden. Und ich will Patrick Mahomes überhaupt nicht schlecht reden. Ich tue es gerade. Also ich will es halt relativieren, sagen wir es mal so, denn mich stört so ein bisschen dieser Hype. Es ist, also ich muss sagen, ich habe mittlerweile echt eine ziemliche Aversion gegen diesen ganzen National Twitter Beat Reporter Hype von gewissen Leuten, auch was jetzt mit Sean McVay, da hast du ja, glaube ich, auch dann eine relative Meinung zu, dass das nach ein oder zwei Spielen dann immer alles immer das Greatest Ever ist und der wird der beste Quarterback aller Zeiten werden und so, wo ich dann immer denke, so, ruhig Blut, Leute, lass uns erstmal gucken, in welche Richtung sich das entwickelt. Er spielt im Moment unheimlich stark, man darf aber auch nicht vergessen, dass er einen verdammt guten Surrounding Cast hat, also er hat eine sehr starke Offensive um sich drumherum, die das Spiel natürlich ihm auch deutlich erleichtern, wie du es gerade angesprochen hast, alleine mit Kelce und mit Hill und Sammy Watkins nicht zu vergessen, den Gewinner der letztjährigen Free Agency. Also insofern, klar, er spielt unheimlich gut im Moment, ja. Aber ich frage mich, ich habe Bedenken, wo es am Ende hinführt, denn dieses sorglose Spiel kann halt auch schnell in Spielen, wo es drauf ankommt, sprich in den Playoff-Spielen, zu einem unschönen Ergebnis führen.
Klar. Wobei, bei dem Spiel muss man sagen, es hatte Playoff-Charakter. Das Spiel war ein extrem gutes Spiel, eins der besten Spiele mit Sicherheit in dieser Saison, in dieser Regular Season. Und klar, ich bin da auch relativ gelassen. Ich verstehe völlig, wo dein Frust so ein bisschen herkommt. Ich will auch, bin nicht derjenige, der zu früh zu viele Lorbeeren verteilt. Wir haben das in der Vergangenheit so häufig gesehen, gerade auf der Quarterback-Position, die natürlich die ist, die die meiste mediale Aufmerksamkeit erfährt in der Liga. Es ist immer schwierig, einen Spieler so hoch zu loben. Es kommt dann immer wieder auch eine schwierigere Zeit und die Liga ist.
Blake Bortles wurde mal eine Zeit lang, war das am Anfang der letzten Saison.
Wir müssen gar nicht so.
Er hat das endlich seine Probleme hinter sich gelassen und jetzt.
Ja, wobei, ich würde jetzt Patrick Mahomes nicht mit Blake Bortles in.
Nein, ich will ihn, also nicht, hatten, nur damit den, ja, den Hype.
Wir hatten in der letzten Saison Deshaun Watson, der, ich glaube, es waren 4 Spiele gespielt hat, in denen er im Grunde genommen alles gegen die Wand nicht gefahren hat, sondern seine Gegner. Und jetzt ist er so ein bisschen wieder runtergekommen, auch in dieser Saison spielt er bei weitem nicht das Niveau, was er der letzten Saison gespielt hat. Das war, ist halt einfach dieses Momentum, das darf man nie vergessen, ist extrem wichtig in der Liga.
Intangibles.
Ja, oder keine Ahnung, selbst Tim Tebow, wir hatten Robert Griffin III, der irgendwie in dieser Saison in Washington mit einem halben Knie in den Playoffs wahnsinnig gespielt hat, in der Saison komplett großartig gespielt hat und alle haben gesprochen von der neuen Zeitrechnung. Das Schöne ist einfach an der Liga, es sind so viele kluge Köpfe da unterwegs, die ganz, ganz schnell ganz, ganz viel auch ändern können. Das dauert dann eine Saison und dann haben sich sowohl Verteidigungen wieder drauf eingestellt und man muss natürlich auch bedenken, so ein Team wie die Chiefs müssen natürlich auch längerfristig zusammenbleiben, sodass es diesen Erfolg weiterführen kann. Nichtsdestotrotz, die Chiefs auf Nummer 1 im Playoff-Picture in der AFC. Ganz, ganz wichtiger Sieg, denn es sah ja bis 12 Sekunden vor Ende des Spiels in Miami so aus, als würden die Patriots das gewinnen. Und dadurch, dass die Patriots den Tiebreaker gegenüber den Chiefs haben, war das extrem wichtig für die Chiefs, dieses Spiel dann zu gewinnen. Jetzt die Frage, Christian, Tony Romo hat es gesagt zum Ende des Spiels, das AFC Championship geht durch Arrowhead. Würdest du ihm zustimmen, jetzt Stand jetzt, nach Woche 14?
Es ist am wahrscheinlichsten. Ich würde mich aber noch nicht dazu hinreißen lassen, das als definitive Aussage zu formulieren, denn die Chiefs haben kein leichtes Restprogramm. Also sie haben halt zwei Spiele, beziehungsweise sie können sich eine Niederlage ohne Probleme erlauben. Mit zwei Niederlagen müssen sie hoffen, dass New England entweder, diese Woche in Pittsburgh verliert oder danach gegen die Bills oder die Jets, was immer mal wieder vorkommt, dass die Patriots ein bisschen unkonzentriert spielen, nenne ich es jetzt mal. Aber es ist, ich will mich nicht darauf verlassen. Und KC, diese Woche am Donnerstagabend, wirklich ein sehr spannendes Spiel, endlich mal wieder Donnerstags ein gutes Spiel, beziehungsweise vor zwei
Wochen hatten wir auch noch eins.
Das stimmt, aber zwischendurch gab es noch mal so eine Phase, wo dann die Spiele Donnerstags eher so meh waren, würde ich jetzt mal sagen.
Herr Fox hat aber alles richtig gemacht. Ab dieser Saison hat Fox den 93.000, weiß nicht, wie viel Milliarden sie ausgegeben haben. Ab dieser
550 Saison, Millionen, glaube ich.
Ja, irgendwie sowas. Also ein exorbitant hoher Betrag und auf einmal sind die Thursday Night Games grandios.
Ja, beziehungsweise sie haben es ganz gut gemacht. Sie sind halt stark gestartet. Da haben sie auch immer irgendwie Werbespots gemacht, von wegen, endlich sind donnerstags wieder gute Spiele. Mhm. Das haben sie auch wirklich ganz gut umgesetzt. Haben dann stark damit auch mit viel Werbebudget das Thursday Night Football Matchup wieder so ein bisschen gepusht. Und dann ging es in so eine Phase, wo dann so ein paar Spiele waren, wo man sich dachte, aber jetzt endet es wieder etwas stärker. Diese Woche, wie gesagt, ich habe es glaube ich noch nicht gesagt, ne? Die Chargers sind in Kansas City. Ja. Und da wird es nämlich nochmal spannend, denn auch tatsächlich Kansas City kann die Division noch verlieren. Auch wenn das schwierig wird, aber es ist durchaus noch möglich.
Absolut. Und bevor wir zu meinem zweiten Sneaky Good Team deiner AFC kommen, nämlich den Chargers, die du gerade angesprochen hast, vielleicht nochmal kurze Info zu Baltimore, die meines Erachtens ein unglaublich unangenehmer Gegner sein können in den Playoffs. Wir haben es gesehen, sie hätten eigentlich das Spiel gewinnen müssen, wäre da eben nicht dieser großartige Wurf oder dieses großartige Play gewesen. Hätten sie das Spiel wahrscheinlich auch gewonnen in Kansas City mit Lamar Jackson, der gezeigt hat, dass er eben nicht nur laufen kann. Viele Kritiker da stumm gemacht hat mit seinen Pässen, das sehr, sehr gut gemacht hat, das Spiel. Ich muss selber da auch mich so ein bisschen wieder zurücknehmen, denn ich hatte ja gesagt, ich weiß nicht, Joe Flacco, wenn es ernst wird, aber momentan Lamar Jackson sieht sehr gut aus. Er hat leider dann mit einer Knöchelverletzung den Final Drive nicht gespielt in der Overtime.
Die letzten zwei Plays waren es, glaube ich, sogar nur, ne? Da war dann
RG3, genau. Third. Die Röntgenaufnahmen haben auf jeden Fall gezeigt, dass am Knöchel nichts wirklich beschädigt ist. Er hatte jetzt auch keinen klassischen Walking Boot. Er ist auch nicht irgendwie gehumpelt aus der Kabine raus. Also das sieht alles gut aus, so dass er weiterspielen kann. Nichtsdestotrotz, Joe Flacco, medical cleared. Das heißt, auch der könnte wieder spielen. Ich bin gespannt, wie die Baltimore Ravens das handeln, ob sie eher mit dem schwer zu berechenbaren Lamar Jackson in die nächsten Spiele gehen oder eben mit dem erfahrenen Joe Willie Flacco. Wir werden sehen.
Ja, es ist auf jeden Fall interessant. Also die Defense von Baltimore ist halt einfach das treibende Stück in dem Team, ne? Und sie haben KC wirklich extrem gut unter Kontrolle gehabt. In der zweiten Hälfte haben sie, glaube ich, nur im letzten Drive dann den Touchdown zugelassen. Vorher. Also schon sehr erstaunlich. Lamar Jackson ist, Er ist halt noch ein Rookie, das merkt man halt auch manchmal daran. Er ist schon unheimlich viel gefummelt, seitdem er Starter ist, glaube ich, 6-mal gefummelt. Das ist zu viel, das kann halt auch einfach Spiele kosten. Aber er bietet auch einfach extrem, ja, extrem gute Möglichkeit zu spielen. Und ich frage mich so ein bisschen, also ich glaube nicht, dass das Flacco als Starter zurückkommt. Was ich mir vorstellen könnte, wäre vielleicht, dass man mit beiden redet und sagt, okay, wir machen jetzt so eine Split-Geschichte. Also wir spielen sowohl mit den traditionellen Pocket-Passer-Skills von Flacco und ziehen das Ganze auf, aber spielen halt noch mehr diese Pakete mit Lamar Jackson, der jetzt ja doch mittlerweile relativ trainiert daran ist.
Ja, da habe ich eine andere Meinung zu, aber ich glaube, man müsste sich dann festlegen, vor allen Dingen, wenn es dann im Playoff-Spiel geht. Aber wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. Ich wüsste auch nicht, wie es handeln sollte momentan. Keine einfache Situation, aber vielleicht auch eine Luxusvariante endlich mal für die Baltimore Ravens. Denn in den letzten Jahren, wenn Flacco nicht da war, war es natürlich, wir kennen die Spieler, die da sonst so waren. Großartige Hall of Famers wie Ryan Mallett etc. Kommen wir zu den Chargers, die ich angesprochen hatte. Relativ, nicht unbedingt überzeugender, aber ein Favoritensieg gegen die Cincinnati Bengals zu Hause, 26-21. Wichtig dabei bei dem Spiel, eben im Hinblick auf das von dir, Christian, schon angesprochene Thursday Night Game gegen Kansas City, sind die Verletzungen mal wieder bei den Chargers. Denn Austin Eckler, der in dem Spiel auch gut gespielt hat, der ein sehr, sehr guter Running Back ist, sehr, sehr vielseitig ist, der klassische Three-Down-Back ist für die Chargers, ist jetzt im Concussion-Protocol, also mit einer Gehirnerschütterung, relativ wahrscheinlich, dass er nicht spielen kann. Sowohl als auch Melvin Gordon, der immer noch mit seiner Knieverletzung zu kämpfen hat. Und beide sind fraglich fürs Thursday-Night-Game, was sehr, sehr schwierig
ist. Sogar unlikely, was ich jetzt gelesen hatte. Also ist natürlich schwierig. Ich glaube, die Info, die ich bekommen hatte, war gestern, Montag. Ist natürlich noch weit davon entfernt. Aber was man gelesen hatte, war, dass es unwahrscheinlich ist, dass beide spielen. Und
Das
sicherlich nicht gut.
Es ist sehr, sehr schade. Wie gesagt, Melvin Gordon, ich verstehe es immer noch nicht. Also diese Knieverletzung ist so ein bisschen hausgemacht in einem, ich glaube, es war gegen Arizona vor 2 Wochen, mit einer sicheren Führung im 4. Viertel ihn da bei einem Trickspielzug einzusetzen, der dann wirklich in die Hose geht. Habe ich nicht verstanden, warum man einen so wichtigen Spieler für die Offense in der Situation nochmal in dieses Risiko setzt. Sehr, sehr schade. Also mit beiden oder zumindest auch mit Eckler hätte ich sogar jetzt momentan den Chargers den Sieg gegeben gegen Kansas City in Kansas City, aber jetzt wird es sehr, sehr schwierig. Aber nichtsdestotrotz, Philip Rivers, großartige Saison, kann das Ding reißen.
Ja, ich weiß nicht, ob ich den Chargers das den kleinen Vorteil gegeben hätte, denn ich bin wirklich ein Verfechter davon zu sagen, okay, diese Thursday Night Games sind tatsächlich eher so eine Heimdominanzgeschichte und KC ist jetzt auch kein Pappenstiel halt eben, ne? Aber so wird es echt eine große Hürde sein, die zu überwinden ist, zu gelten gilt.
Die zu überspringen gilt.
Überspringen gilt, genau. Und aber die Chargers haben es selbst in der Hand. Ich finde das wirklich erstaunlich, dass KC so, ja, wie sie bis jetzt gespielt haben, mit 2 Niederlagen bisher immer noch über die Schulter schauen müssen. Ne? Und jetzt sich erst quasi in Woche 14 dann vielleicht erst komplett entscheidet, ob sie die Division gewinnen oder nicht. Denn es ist für KC extrem wichtig. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, wenn Kansas City dann nach Foxborough kommt zu New England, dass sie dort dann ein mögliches AFC Championship Game in Foxborough gewinnen würden.
Ja, das ist die Frage. Wobei auch da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie sieht das Playoff-Seeding aus? Also wie ist es momentan bestellt? Also momentan sieht es eben so aus, dass die Chargers den 5. Seed haben, die Steelers immer noch auf dem 4. Seed. Die Steelers, die verloren haben, ich weiß gar nicht, wie viel wir darüber sprechen müssen, eine Niederlage bei den Oakland Raiders. Big Ben hat einige Zeit in dem Spiel verpasst, kam zum Ende nochmal rein, hat nochmal dafür gesorgt, dass sie drin blieben, bevor dann eben Derek Carr das Spiel entschieden hat. Big Ben, wie gesagt, eine Rippenverletzung. Tomlin, der Head Coach, hat gesagt, dass er spielen wird gegen die Patriots. Ich glaube auch nicht, dass irgendwas Big Ben abhalten könnte, in diesem Spiel gegen die Patriots zumindest mal aufs Feld zu humpeln. Anders sieht es noch ein bisschen aus bei James Conner, dem Running Back. Der Ersatz von Le'Veon Bell ist fraglich für das Spiel. Das ist jetzt natürlich das große Matchup, denn die Patriots nach der Niederlage in Miami auf dem zweiten Seed mit 9-4, die Steelers auf dem vierten Seed, das ja wirklich ein so wie die Chargers Kansas City auch ein richtungsweisendes Spiel jetzt in der kommenden Woche 15.
Ja, definitiv extrem wichtig für die Pittsburgh Steelers, denn man hat die letzten drei Spiele in Folge verloren gegen die Broncos, Chargers und jetzt gegen die Raiders und das Team ist, es ist so ein typisches Tomlin-Team irgendwie. Das ist, und Roethlisberger selber auch, wenn er sich in den Medien äußert, immer die Schuld auf andere schieben.
Jetzt das hat er sich verdient, Christian.
Jetzt hat er wieder die perfekte Möglichkeit, nach der Niederlage gegen die Patriots zu sagen, dass er verletzt war. Nein, so böse will ich jetzt auch nicht sein. Aber die Rippenverletzung wird ihn wahrscheinlich schlussendlich in dem Spiel nicht großartig einschenken, vermute ich jetzt mal, auch wenn er irgendwie komischerweise das ganze Drittelviertel oder fast das ganze Drittelviertel noch gefehlt hat, obwohl er irgendwie wohl schon fertig oder verfügbar war. Ich weiß nicht, ob Tomlin sich da vielleicht gedacht hat, so, okay, schon wie immer lieber und lassen das
Dobbs. Aber Dobbs. Der hat es auch gut gemacht, muss man sagen. Vielleicht haben sie sich auch gedacht, wir gucken jetzt nochmal ein bisschen, wenn Dobbs das gut hinbekommt. Vielleicht kommen wir auch hier nochmal mit einem Sieg raus, ohne dass wir Big Ben nochmal reinpacken müssen.
Es war ja auch mega knapp, ne? Am Ende dann eine ähnliche Situation wie in dem Miami-Game mit einem Lateral, den Juju Smith-Schuster dann zu Oakland 22 gelaufen ist, nur damit Boswell dann das Field-Goal verschießt. Irgendwie auch wieder ein passendes Ende, ne?
Ja, das Feld war vielleicht auch ein großer Grund, warum die Oakland Raiders das Spiel dann gewonnen haben. Zu den Raiders kommen wir gleich noch, da gibt es noch ein paar News.
Ich wollte noch einen Hot-Take zu Pittsburgh geben.
Oh, gerne. Hot-Takes sind hier immer herzlich willkommen, Christian.
Ja, also ich will nicht sagen, ich will das nicht garantieren. Oh. Aber ich sehe die Pittsburgh Steelers diese Saison die Playoffs verpassen, denn ich glaube, sie werden verlieren gegen New England und ich glaube, dass sie auch gegen New Orleans Probleme haben werden und dann werden sie ja sogar aus dem Wildcard-Rennen rausdroppen meines Erachtens und Baltimore Ravens wird die Division gewinnen und Pittsburgh wird ziemlich stark in die Röhre schauen. Also ich will nicht sagen, ich garantiere es, kann ich auch nicht garantieren. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Pittsburgh dieses Jahr ziemlich zusammenbricht. Also das ist auch alles so eine Sache des Gefühls irgendwie. Du hast die ganze Geschichte mit Le'Veon Bell, die dann mehr oder weniger von dem Team so als Rallying Cry genutzt wurde. Ne? Man hat sich zusammengerauft und gesagt, fuck that guy quasi. Aber irgendwie, weiß nicht, das Team wirkt für mich nicht rund.
Ja, ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass sie, ich kann die Steelers momentan besser einschätzen, muss ich ehrlich gestehen, als die Patriots. Wobei wir für alle, die uns vielleicht noch nicht so lange hören oder die uns zum ersten Mal hören, wissen, dass wir beide jetzt keine Fans, großartige Fans sind der New England Patriots, aber wir sympathisieren doch sehr für die New England Patriots. Und mir fällt es momentan schwer, vor allen Dingen nach der Niederlage in Miami, nicht nur wegen des Lateral Damage am Ende, die New England Patriots einzuschätzen. Ich tu mich da leichter bei den Pittsburgh Steelers. Und die Steelers sind ein Team, was relativ schnell relativ viele Punkte bringen kann. Und sie haben eigentlich auch in den letzten Jahren immer gezeigt, dass sie in wichtigen Spielen, jetzt mal ausgeklammert von dem klassischen New England Patriots Game, was sie jedes Jahr haben, eigentlich immer extrem gut darin sind, Punkt für Punkt mitzugehen, auch mit vielleicht vorher stärker eingeschätzten Gegnern. Und was die Steelers auf jeden Fall geschafft haben im Gegensatz zu den letzten Jahren ist, sie haben eine Defense aufs Feld geschickt, die extrem stark ist. Die hatte jetzt einen absoluten Reinfall in Oakland. Das hatten aber auch alle anderen guten Teams in dieser Saison mindestens ein paar Mal. Die Steelers haben einfach sehr viel verschenkt zu Beginn der Saison. Nichtsdestotrotz glaube ich einfach, dass sie die Playoffs erreichen werden. Weil sie einfach in der Lage sind, viele Punkte aufs Brett zu bringen. Und sie haben eine Defense, die extrem stark ist, die, glaube ich, mit am häufigsten Blitz, die sehr, sehr viel Druck ausüben kann auf den gegnerischen Quarterback, die es einem gegnerischen Team auch sehr, sehr schwer machen kann, wenn sie einmal ins Rollen kommt. So ein bisschen, ich möchte sie nicht vergleichen mit der Defense in Dallas, aber was die Schemata angeht, die sie laufen in der Defense, sind sie ähnlich. Und das ist eine Defense, wenn die einmal so ein Momentum erwischt und ein gutes, positives Play hat, ist sie extrem schwer zu spielen. Und Wie gesagt.
Ich weiß nicht, das sehe ich anders. Also ich, wenn du dir die Geschichte anschaust, Pittsburgh hat eigentlich immer die Nummer die Patriots haben eigentlich immer die Nummer von Pittsburgh gehabt und sind immer in der Lage gewesen, die Defense auseinanderzunehmen nach Belieben fast. Und klar,
die
Offensive aufzuhalten ist problematisch. Patriots sind eine extreme Wundertüte, da kommen wir gleich vielleicht auch nochmal kurz drauf. Ansonsten morgen natürlich nochmal in unserem Pets-Podcast, den wir nochmal separat machen. Ich weiß nicht, also für mich ist das ein Team, das absolut dysfunktional irgendwie mittlerweile schon daran grenzt, an diesen Status.
Ja, so weit würde ich noch nicht gehen. Das ist nicht optimal, was da passiert, aber diese Big Ben, Antonio Brown, hin und her, dann die Le'Veon Bell-Story ist jetzt nicht so ungewöhnlich für die Steelers. Das hatten wir in den letzten Jahren immer. Und die Patriots hatten zumindest in dem letzten Jahr nicht unbedingt die Nummer der Steelers. Also es war Tom Brady alleine, der es mit
der Gronkh. Defense.
Ja.
Der Defense, Mann.
Ja, aber
nicht, der Steelers insgesamt, der Defense.
Es war die Brechstange von Tom Brady und vor allen Dingen Rob Gronkowski im letzten Jahr und einfach ein unglaublicher Aussetzer von Big Ben am Ende. Also so
ja, aber es
klar
ist,
war
ist
das
halt auch Big
nicht.
Ben und das ist Tom. Aber okay, das können wir uns vielleicht für morgen aufbewahren.
Bum, bum.
Das ist dann eher ein Thema für morgen.
Für morgen. Vielleicht noch können wir abrunden, indem wir nochmal kurz, du hast es angesprochen, einmal kurz die Patriots ansprechen und dann vielleicht vorab nochmal kurz erwähnen die Texans, die ja einen unglaublichen Lauf hatten, der jetzt gestoppt wurde von den Indianapolis Colts, die es nicht geschafft hatten gegen die bereits eliminierten Jacksonville Jaguars zu Punkten in der Woche davor. Jetzt Andrew Luck ein sehr, sehr gutes Spiel gehabt hat, 399 Yards und die Colts 24-21 gewinnen, damit im Rennen bleiben. Die Colts selber in den Playoff Hunt. Die Texans mit 9-4 eine Niederlage kassieren müssen, die nicht schön ist für sie, denn auch sie hatten natürlich durch die Niederlage der Patriots vielleicht auch die Chance gehabt, da an ihnen vorbeizuziehen.
Ja, die haben definitiv was liegen lassen. Der restliche Schedule von ihnen ist verhältnismäßig leicht. Als schweres Spiel kann man eigentlich nur die Eagles nehmen in 2 Wochen, allerdings dann in Philadelphia. Und wer weiß, ob die Eagles dann zu dem Zeitpunkt überhaupt noch im Playoff-Rennen drin sind. Da kommen wir dann gleich zu, wenn wir nochmal über die NFC reden. Das hätte man gewinnen müssen, das Spiel, würde ich mal sagen, Indianapolis. Ist on the come, wie man so schön sagt. Das habe ich, glaube ich, auch, habe ich das letzte Woche auch zu Indianapolis selber gesagt? Weißt du das noch?
Ja, das sagst du schon länger zu Indianapolis.
Auch ein Team, das man irgendwie, es fällt einem leicht, dieses Team irgendwie sympathisch zu finden, was hauptsächlich, glaube ich, auch mit Andrew Luck selbst zusammenhält, der nun wirklich fast so freundlich ist, wie es Tim Tebow in seinen besten Zeiten ist, kann man das so sagen.
Ich weiß jetzt nicht, was du damit meinst.
Ja, so ein durch und durch likable Guy irgendwie.
Wann war Tim Tebow ein durchaus likable Guy?
Nein, also freundlich. Weißt du, so einer, der halt irgendwie.
Also Andrew Luck ist ein extrem cooler Typ, den mag ich sehr gern, auch wenn ich ihn so wie die allen anderen Spieler noch nie getroffen habe. Und Andrew Luck und Tim Tebow möchte ich nicht vergleichen. Also Tim Tebow ist. Tim Tebow.
First and foremost.
Ja, first and foremost. Genau.
Lord und Savior. Jesus Christ.
Also Tim Tebow war eine reine Hollywood-Story für alle Evangelikalen, die sich, wie auch immer. Die Patriots hingegen haben mal wieder was liegen lassen in Miami. Wir haben es schon angesprochen, das Miracle oder wie man es aus natürlich anderer Perspektive auch als Desaster nennen kann. Ein Spielzug vielleicht, ein Spielzug, der das Spiel so ein bisschen schön zusammengefasst hat. Die Patriots hatten eigentlich keine Probleme in dem Spiel, hätten sie nicht haben müssen, haben sich das Leben selber schwer gemacht, haben es nicht geschafft, die Big Plays zu verhindern, der Miami Dolphins, sodass selbst Leute wie Brandon Bolden auf einmal großartige Spielzüge vorweisen konnten. Unglaublich skurriles Spiel, ein Spiel, was man eigentlich so nicht kennt, vor allen Dingen, was Coaching angeht und Tom Brady angeht, also Tom Bradys Fehler vor der Halbzeit, als er zugegeben hatte, er hat im Nachhinein zugegeben, noch ein Timeout,
im Gedächtnis gehabt zu haben.
Genau, danke. Plusquamperfekt, oder wie man das auch immer nennen möchte.
Gut, dass du weißt, was das ist.
Ich weiß es nicht, das fiel mir nur gerade ein. Nein, also Tom Brady dachte, er hatte am Ende der ersten Halbzeit noch ein Timeout, als er dann den Sack kassiert hat. Hatte er aber nicht. Somit haben sie da 3 Punkte verschenkt. Gostkowski hat 3 Punkte verschossen plus ein Extra-Point verschossen. Das sind nach
summarum 7 Punkte.
7 Punkte, die man wirklich leichtfertig hat liegen lassen, plus ein Bill Belichick-Team, sehr, sehr ungewöhnlich, das so viel Big Plays zulässt auf der einen Seite und dann eben am Ende dieses Problem hat, dass sich 11 Spieler der Patriots gegenseitig angucken und einer durchläuft.
Ja, wenn mal das Laufspiel problematisch war, dann war es in der Saison meistens über den Rand. Diesmal war es dann doch eher durch die Mitte das Problem, zumindest bei den beiden Big Plays. Defensiv mal wieder eine absolute Leistung unter aller Sau. Was aber halt wirklich mich sehr positiv stimmt und auch sehr optimistisch stimmt, dass die Offense, ja, Vintage Patriots Offense nahezu aussah. Gronk war, ja, ich will nicht sagen, dass er zurück ist, aber es wirkt, also das ist ungefähr das, was man von ihm erwarten konnte, wenn man wollte, dass er wieder zurückkommt. Und deswegen bin ich auch zuversichtlich, denn wenn die Patriots Offense am Start ist, dann haben sie eigentlich in jedem Spiel eine Chance.
Absolut. Also das war schön zu sehen. Alle eigentlich Receiver der Patriots, über die natürlich so viel gesprochen wurde im Vorfeld der Saison, während der Saison. Gronkowski, der fast so gut ist wie George Kittle. Dann Josh Gordon, Julian Edelman, alle waren involviert. Das war auf jeden Fall schön zu sehen. Ich glaube auch, dass sie in jedem Spiel in der Lage sind, das Spiel sozusagen mit der Offense im Leben zu halten. Die Frage ist einfach nur, hält das Special Teams, hält vor allen Dingen auch die Defense bei den Patriots?
2 geblockte Punts, ne?
Ja, 2 geblockte Punts, aber...
Die starke Miami Dolphins Special Teams Unit, also... Bill Belichick hat sie mehrfach in der Woche vor dem Spiel positiv erwähnt. Das macht er eigentlich immer nur dann, wenn er das Team, gegen das er spielt, wenn ihm nichts anderes einfällt, was er loben soll. So habe ich immer das Gefühl. Das führte zu dem legendären Lobgesang auf Johnny Hacker, dem Panther von den LA Rams. Das müsste dann, glaube ich, 2016 gewesen sein, als sie gegen die gespielt haben und Bill Belichick irgendwie gefühlt 20 Minuten lang über Johnny Hacker sich ausgelassen hat und ihn über den grünen Klee gelobt hat.
Meinst du, der ist so gut wie Sean McVay? Was das
Es ist wieder, wo wir bei dem Twitter-Hype sind. Ne? Ja. Also,
ich nenne mal
Sean McVay.
Ich nenne elf Spieler des Gegners und sage einfach Facts, die jeder Teilzeit-Fan kennt. Ja. Und das Internet explodiert und alle sagen, grandios.
Wow. Der kann alle Starter der Wow!
Auch schön, Adam Gase hat gezeigt, dass sie genau dieses Lateral Damage Play geübt haben. Der hat das in.
Das ist ja auch normal.
Ja.
Das macht doch jedes Team. Also
ja,
jedes
natürlich
Team
macht
in dem,
jedes Team.
Am besten Samstags Walkthrough. Das ist, da werden immer diese Sachen trainiert. Und
ja,
im Nachhinein kommen die dann auf die
DVD. Trainiert.
Ja, gut. Aber das ist dann morgen.
Das ist dann morgen. Soweit erstmal die AFC.
Lass uns doch nochmal eben kurz Vorhersehung machen. Was denkst du denn? Wer kriegt denn dann? Also du hast die Chargers als sneaky good eingestuft. Das heißt, du gehst davon aus, dass sie die Wildcard kriegen. Ich meine, es ist ja auch relativ klar, dass sie die Wildcard kriegen. Die sind zwar noch einzuholen, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Und Baltimore auch. Also willst du dann sagen, aber dass Pittsburgh trotzdem entweder in den Wildcard-Spot oder die Division gewinnt?
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Baltimore die Division gewinnt, Pittsburgh im Wildcard-Spot. Die anderen Teams, die noch sozusagen am Leben sind, abgesehen von Indianapolis, die aber auch vorletzten Woche gegen Jacksonville so schlecht gespielt haben, beziehungsweise keine Punkte bringen konnten, den traue ich es nicht zu. Tennessee ist dieses Achterbahn-Team, darüber haben wir schon gesprochen. Denver, jetzt mit der Niederlage, nachdem sie wirklich einen kleinen guten Lauf hatten und auch wenn alle vom Cleveland-Miracle träumen, glaube ich nicht dran. Von daher sind diese 6 Teams, die da jetzt momentan sitzen, relativ
Miami, also es ist
fest. Ja, Miami, ich weiß es nicht. Also Ryan Tannehill, ich weiß nicht, wie schwer seine Verletzung ist. Also wenn sie auf Brock Osweiler zurückgreifen müssen, wird schwierig. Und
ich glaube es nicht. Also ich glaube, dass er spielen wird. Die Sache ist, Miami spielt gegen die Vikings jetzt, zwar in Minnesota, aber die Vikings sind ja irgendwie in einer totalen Talfahrt, kommen wir natürlich auch gleich wieder drauf, nochmal näher und dann gegen Jacksonville und Bills. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass sie mit 3 Siegen die Saison beenden können. Zumindest haben sie die Karten dazu in der Hand. Ne, das ist die Sache. Also wenn sie die letzten 3 Spiele nicht gewinnen, dann werden sich die Fans sagen, so okay, das hätten wir machen müssen. Und wenn Pittsburgh noch ein weiteres Spiel droppt, dann haben sie den Platz halt verloren an Miami. Und der restliche Schedule gibt mir halt einfach so ein bisschen das Gefühl, obwohl ich von Miami vielleicht nicht so viel halte, aber es fällt so ein bisschen alles perfekt zusammen gerade.
Also der Gradmesser ist für die letzten Spiele von Miami einfach, reicht mir nicht aus, weil dieses Team von New England, zumindest die Defense im letzten Spiel, kann man nicht als Playoff-Gradmesser nehmen und auch in den Spielen davor war es bei weitem nicht so überzeugend. Deswegen bleibe ich dabei, auch wenn es jetzt ein bisschen einfach ist natürlich. Ich winde mich da raus und bleibe bei diesen 6 Teams auch in ähnlicher Konstellation. Wie gesagt, ich glaube, dass Baltimore noch hochrutschen kann.
Ich werde dich zur Rechenschaft ziehen, wenn es nicht eintritt.
Ach ja, das werden wir
aber
sehen.
Aber ich selber bin keiner Rechenschaft schuld.
Nee, das sowieso nicht. dann haben wir dann das Foreshadowing somit abgeschlossen. Zwei Sachen vielleicht, die wir jetzt mal zwischendurch einwerfen können, Christian, und zwar die Raiders haben sich von GM Reggie McKenzie getrennt nach dem Sieg. Die Trennung von dem GM war schon längere Zeit klar, dass sie nach der Saison hätte vollzogen werden können.
Nein. John Gruden und McKenzie, die waren doch enge Freunde, hat er gesagt.
Ja, deswegen hat John Gruden auch jeden vom Hofe verjagt, den McKenzie erfolgreich gedraftet hatte, nämlich Derek Carr. Nee, den hat er noch nicht vom Hof gejagt, aber auch da mehren sich ja die Gerüchte. Aber natürlich Khalil Mack, Amari Cooper, so die großen Fische, die McKenzie als GM, seitdem er seit 2012 bei den Raiders ist, eben geholt hat. Und 2012, weil das Team völlig am Boden war, hat er es zurückgeführt. Also hat er wirklich einen guten Job gemacht als GM. Jetzt kam eben mit dem 10 Jahre 100 Millionen Dollar Vertrag John Gruden und John Gruden möchte die volle Power haben. Da gab es sehr viele Zerwürfnisse, sehr viel Misskommunikation beziehungsweise teilweise gar keine Kommunikation und daher war das relativ klar, dass das zum Ende der Saison passieren sollte, ähnlich jetzt aber auch wie bei McCarthy eine komische Situation, dass man es jetzt während der Saison macht, wo noch ein paar Spiele zu spielen sind, ihn jetzt rauszuwerfen, McKenzie. Es gibt Gerüchte, dass er selber gesagt hat, dann gehe ich jetzt lieber, bevor...
Könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, also...
Also man strange. Hat ja auch schon gesagt, dass er quasi nur noch der Unterschriftenmann war, dass im Prinzip John Gruden alle Verträge und alle Sachen überhaupt ausgehandelt hat, also quasi als de facto GM schon agiert hat und McKenzie dann nur noch quasi seinen Stempel drunter geben durfte und mehr nicht und das auch nicht anzweifeln durfte. Ich weiß es nicht. Also ich finde, es wird McKenzie einfach nicht gerecht. Es tut mir sehr leid für ihn, denn er hat 2012 wirklich eine Katastrophe dort übernommen. 2012 waren die Raiders 30 Millionen Dollar über dem Cap. Ja. Da hat er das Ganze übernommen und dann halt innerhalb von 4 Jahren Derek Carr gedraftet und dann ein Playoff-Team auf die Beine gestellt, das relativ unglücklich die Playoffs beendet hat, denn Derek Carr hatte sich dann in Woche 16, glaube ich, das Bein gebrochen. Und wer war dann nochmal der Backup-Quarterback, der dann das Playoff-Spiel gestartet ist?
Weiß ich noch? Der sieht aus wie ich, ne? Mit den roten Haaren. Ich weiß es nicht mehr genau.
War aber nicht Carson Wentz.
Nee, es war nicht Carson Wentz, aber ich komme gerade nicht mehr drauf.
Der Ginger QB. Nee, ich weiß es auch nicht mehr. Aber insofern kann man schon sagen, Reggie McKenzie hat... hat das irgendwie nicht so verdient in der Art und Weise. Es tut mir so ein bisschen leid für ihn, auch wenn er es natürlich hätte besser machen können, aber er hätte es auch weiter schlimmer machen können.
Absolut.
Und das ist halt irgendwie so ein bisschen, gut.
Schade auf jeden Fall. Es gibt eine weitere News, die werden wir gleich besprechen, wenn wir zu der NFC, nämlich auch zu den Vikings kommen. Vorher jedoch, Christian, habe ich mir was überlegt. Um das Ganze hier mal ein bisschen wieder aufzuheitern, war ein kleines Spielchen. Wir beide, Christian, du und ich, wir haben uns ja schon häufiger oder wir machen uns für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, gerne auch mal lustig. Wir verfolgen die NFL seit sehr, sehr langer Zeit und seit sehr, sehr langer Zeit finden wir es sehr amüsant, die Werbung in den USA zu sehen. Wir wissen es natürlich.
Nationwide is on your side.
Viele, viele Dinge werden in der NFL natürlich gesponsert. Im Grunde genommen jede kleine Möglichkeit.
Every kiss begins with pain.
Wird irgendwie mit einem Sponsoring untermalt. Das ist jetzt in Deutschland auch nicht mehr groß anders.
We are Farmers. Bum, badum, bum, bum, bum.
Und die Weihnachtszeit beginnt ja bald. Ich hatte es angesprochen. Wir sind schon in Weihnachtsstimmung. Und Weihnachten heißt auch immer Ballgames im College. Jetzt gibt es im College, für alle, die es nicht wissen, gefühlt 300 Ballgames. Das heißt, in allen Divisions gibt es Ballgames. Das sind im Grunde genommen, wenn man so will, kleine Super Bowls im College. Die einen weniger wichtig, die anderen etwas mehr. Und dann gibt es natürlich das ganz Wichtige. Ich habe mir jetzt ein paar rausgesucht, Christian, und zwar 6. Von diesen 6 sind 3 wirklich existent oder waren es existent in der Vergangenheit. Also es waren offizielle Ballgames im College. Drei davon habe ich mir aber ausgedacht. Alle haben natürlich einen wunderschönen Sponsoring-Namen. Die heißen dann wirklich so, beziehungsweise drei, wie gesagt, habe ich mir ausgedacht. Wenn du von den drei richtig errätst, das heißt, ich nenne dir den Namen und du sagst mir, ob das ein offizieller Ballgame-Name ist, entweder momentan noch oder eben in der Vergangenheit, oder du sagst, nee, hast du dir ausgedacht, wie gesagt, drei musst du erraten. Wenn du das schaffst, habe ich mir nochmal was anderes überlegt und zwar einen Wetteinsatz. Dieser Wetteinsatz sieht folgendermaßen aus, ich hatte es angesprochen, wir beide sympathisieren so ein bisschen mit den Patriots, haben ja auch den Pat-Spot. Solltest du drei erraten, muss ich bis zum Ende des Jahres mein Twitter-Profilbild ändern in ein Miami Dolphins-Bildchen. Wenn du es nicht schaffst und nicht drei richtige errätst, musst du das tun.
Ja.
Ich höre schon, wie du es magst. Sehr gut. Wir fangen einfach mal an, Christian.
Ja.
Das erste Ballgame. Dunkin' Donuts Hot Chocolate Ball in Springfield, Massachusetts. Ist das ein Ballgame? Ja oder nein?
Ja, das Problem ist, die können, also ein aktuelles ist es, glaube ich, nicht.
Christian, denn, ja oder nein? Wir müssen jetzt nein. keine, du sagst nein?
Ja.
Scheiße, ist es richtig? Das habe ich mir ausgedacht. Das nächste.
Ich höre so viel Werbung von Dunkin' Donuts, also das hätte ich irgendwann schon mal gehört.
Popeyes Bahamas Bowl in Nassau, Bahamas.
Auch nicht.
Falsch, das ist ein aktueller Ballgame, ein aktuelles
Echt?
Ballgame. Ja,
auf den Bahamas?
Popeyes Bahamas Bowl in Nassau. Du kennst Nassau vielleicht anders, aber nein, es gibt's. Nummer 3. Battle Frog Fiesta Bowl in Glendale, Arizona.
Moment, lass mich mal eben kurz
Nein,
probieren.
Nein. Antworte jetzt.
Battle Frog Fiesta Bowl in Arizona.
Ja.
Ja, ist richtig.
Ja, verdammt. Ist wirklich ein richtiges Ballgame in 2015. War nur für ein Jahr so genannt. Oh. Nächstes. Chantix Talk to Your Doctor Ball in Aberdeen, South Dakota.
Nein.
Das war zu leicht. Nein.
Und der Ball wurde dann von Ray Liotta übergeben, oder?
Nein, du hast recht.
Yay!
Aber du hast ja zwei richtig, oder?
Du nee, ich hab drei richtig.
Dunkin' Donuts, Chantix, ach verdammt, und den Battle Frog hast du richtig.
Aber du kannst mir die anderen beiden auch noch geben.
Ah ja, gut, aber jetzt muss ich mir mein Twitter-Bild ändern in Miami Dolphins-Bild. Bist du nochmal davon gekommen. Ich hatte noch den Famous Idaho Potato Ball in Albertson, Boise.
Ja, richtig.
Wusstest du das? Kenntest du den?
Nee, aber ist, sonst ist du hättest du nicht selber Famous ausgedacht. Deswegen bin ich darauf.
Oh, okay. Okay, und dann gibt es noch ein Ballgame und das heißt I wouldn't be here without Grady Ball in Atlanta, Georgia. Grady ist ein Krankenhaus in Atlanta.
Ja, dann doch. Wenn Grady ein Krankenhaus ist, wenn du das so sagst, dann stimmt das auch.
Nee, das stimmt nicht. Das habe ich mir ausgedacht.
Nicht schlecht, den hast du gut geplayed.
Okay,
gut,
Christian, du hast gewonnen. Ich werde mein Twitter-Bild ändern müssen in Miami Dolphins Logo.
Darf ich mir das aussuchen?
Ja, das darfst du dir gerne aussuchen. Das darfst du mir dann schicken und dann ändere ich das.
In Ordnung.
Kommen wir zu NFC. Verdammt, ich dachte nicht, dass du das Spiel gewinnst.
Das ist Trick 17 beim Quizzen, ist immer zu überlegen, die Antwortmöglichkeiten. Ist die plausibel oder klingt die irgendwie konstruiert? Und da kann man viel machen.
Okay, kommen wir zur NFC. Jetzt bin ich ein bisschen natürlich nicht so happy mehr, Christian. Die große News natürlich, was die NFC angeht, ist, dass die Minnesota Vikings Offensive Coordinator John DeFilippo, der extrem gute Lobbyarbeit gemacht hat, denn fast jedes Team mit auf der Suche nach einem Head Coach hat irgendwie den Namen DeFilippo mal fallen lassen. Warum, weiß ich auch nicht, denn seine Leistung, zumindest in den letzten Wochen, hat sehr zu wünschen übrig gelassen. Mike Zimmer, der Head Coach, war sehr, sehr unzufrieden mit DeFilippo, einfach aufgrund der Tatsache, dass er nicht genug das Laufspiel genutzt hat. Wir haben darüber gesprochen, Devin Cook in dem Spiel zumindest gegen die New England Patriots hätte mehr eingesetzt werden müssen. Vielleicht auch ein Grund, warum sie nicht in dem Spiel den Sieg davongetragen haben. Nun wurde DeFilippo gefeuert, wurde jetzt ersetzt vom Quarterbacks-Coach Stefanski, den damals sogar Pat Shurmur mitnehmen wollte nach New York. Aber da haben genau. die Vikings gesagt, nee, machen wir nicht. Der bleibt schön hier. Und er wird jetzt, wie gesagt, Kirk Cousins als Offensive Coordinator die Plays durchgeben. Und in Mike Zimmer hofft natürlich häufiger auch mal auf das Run-Play.
Ja, ist so ein bisschen die Frage, ob das wirkt für mich so ein bisschen vorgeschoben, denn die Vikings sind jetzt nicht so super gut im Laufspiel, ne? Also sind tatsächlich nur 31. in den Rushing Attempts, allerdings auch nur 28. in Yards per Attempt. Also insofern ist das jetzt nicht unbedingt eine Zahl, die dazu zwingt, mehr zu laufen, sag ich mal. Aber speziell im Spiel gegen New England war es tatsächlich ein bisschen verfrüht, dass dann das Laufspiel zumindest augenscheinlich aufgegeben wurde. Da kann man die Kritik schon so durchaus ein bisschen nachvollziehen. Naja, es war halt ein katastrophaler Monat für die Vikings. Drei Niederlagen in vier Spielen. Man hat zwar gegen Green Bay gewonnen, was ein wichtiger Sieg war, vor allen Dingen, was jetzt etwaige weitere Playoff-Konstellationen angeht. Man hat jetzt auch den Head-to-Head Tiebreaker quasi. Aber ich weiß auch nicht, ob die Erwartungen bei den Vikings dann vielleicht ein bisschen zu groß waren, denn was Case Keenum im letzten Jahr bei den Vikings gezeigt hat, war außerordentlich und zufällig irgendwie insgesamt auch. Spätestens jetzt bei den Broncos kann man, glaube ich, sehen, dass er ist keine Katastrophe, ne?
Ja, aber das ist genau das, was ich zu Beginn gesagt hatte. Das ist halt einfach dieses Momentum. Das wird immer so gern als Plattitüde genutzt und es ist wirklich schwierig. Und ich bin nie Profisportler gewesen, aber ich habe sehr viel Sport gemacht und auch ein bisschen höherem Niveau. Und dieses Momentum, dieses Gefühl, dass du gewinnst, dass du einen Lauf hast, dass du ein gutes Player in das nächste reihen kannst, ist extrem wichtig. Und das bringt einfach sehr viel. Und genau das war das auch letztes Jahr mit Case Keenum. Da hat die Defense einfach fast jedes Spiel dominiert. Du hast immer mit einer Führung spielen können. Du hast relativ schnell gescored. Du hast wirklich diesen Lauf, und das ist einfach sehr, sehr schwierig, und das ist halt natürlich auch der Grund, warum Teams, die scheiße starten, echt Schwierigkeiten haben, dann nochmal zu relaxen und dann doch noch in die Playoffs zu kommen. Also es ist wirklich so, diese Welle ist sehr, sehr gut, wenn man drauf reiten kann, aber da drauf zu kommen ist verdammt schwierig.
Ja, nun ja, die Vikings sind jetzt nicht so schlecht gestartet, ne?
Ja, aber auch nie so wirklich durchgehend, also von Anfang an nicht so überzeugend, wie man es sich hätte gehofft als Fan. Und viele sagen natürlich jetzt, okay, Kirk Cousins hat den ersten voll garantierten Vertrag bekommen, Meilenstein, was Free Agency angeht, Quarterback, dem man ihm viel Geld jetzt gegeben hatte, Minnesota, nachdem man Case Keenum hat gehen lassen. Und man ist nicht zufrieden. Jetzt 7 Punkte bei der Niederlage im Monday Night Game gegen die Seattle Seahawks, die sich im Playoff-Rennen jetzt auf Position 5 vorgearbeitet haben. Auch erstaunlich, die Seattle Seahawks. Und Minnesota jetzt eben auf der 6. Position. Man hatte einfach das Glück, dass Carolina einfach nur noch verliert. Unverständlicherweise jetzt gegen Cleveland
total
verloren hat.
Total zusammengebrochen.
Total
also zusammengebrochen. Also da hat auch das Feuern des Defensive Coordinators nichts gebracht. Ron Rivera hat die Defense nicht ans Laufen bekommen, obwohl er die Plays jetzt selber gecallt hat. Also Carolina hat jetzt auch noch ein sehr schweres Restprogramm. Sie spielen sowohl in New Orleans als auch nochmal zu Hause gegen New Orleans. Könnte natürlich glücklich sein, dass es in der letzten Woche nicht mehr wirklich viel für sie geht, aber das wird sehr, sehr schwierig, da noch in die Playoffs reinzukommen für sie.
Absolut. Und Washington, gut, du hältst sowieso nichts mehr von denen, aber die Alex Smith-Verletzung mit Sicherheit auch ein ganz, ganz großer Faktor, warum Minnesota jetzt eben noch da sitzt. Green Bay, klar, darüber haben wir in der letzten Woche viel gesprochen.
Außenseiterchance.
Ja, also Minnesota, es ist wirklich spannend, ob sie das nochmal so ein bisschen rumreißen können. Wie gesagt, Stefanski, jetzt der neue Offensive Coordinator, DeFilippo wird sich jetzt schon mal unter der Hand auf die Suche machen, beziehungsweise sein Agent wird wahrscheinlich schon mal so ein bisschen rumhören, auch wenn man natürlich den Liga-Regeln treu bleiben muss und nicht verstoßen darf gegen diese. Das hatte ich ja letzte Woche
bereits. Du meinst die Rooney Rule.
Genau, also man kann jetzt, DeFilippo kann jetzt nicht hingehen und sagen, hey.
Aber ich weiß auch nicht, ob Head Coach, das scheint jetzt.
Ist, glaube ich, auch zu früh. Also diese PR, also der hat ein unglaublich gutes, also PR-Team. Also Michael Lombardi hat ja,
der war halt, alle haben halt Sean McVay gesehen und gesagt, oh fuck, wer ist noch jung und offensive-minded? Und dann kam halt DeFilippo mit den Eagles und so entsteht das halt, ne? Und
genau.
Da hat man jetzt halt gesehen, es ist halt verfrüht gewesen. Also das ist so die Sache dabei.
Es ist ja auch immer mehr und auch Sean McVay, das hatte ich ja schon mehrfach gesagt, ist ein sehr, sehr guter Coach und eine Bereicherung für die Liga, aber er hat einfach einen unglaublich guten Cast um sich herum, genauso wie seine Spieler auch verdammt stark sind, das Team stark ist, aber Wade Phillips, dann das Special Teams mit Hassel,
Johnny Hacker.
Nein, der Coach. Fassel? War das nicht Fassel?
John Fassel vielleicht? Er war auch kurz Interim-Coach, nachdem Jeff Fisher gehen musste, ne?
Ja, das war traurig. Kommen wir zu den Sneaky Good Teams in der NFC. Um da mal so ein bisschen, hatte ich ja angesprochen, Dallas, die jetzt wieder gewonnen haben gegen Philadelphia. Ein wirklich auch sehr unterhaltsames Spiel, Late Window Game am vergangenen Sonntag und wie gesagt im Chicago. Die beiden Teams, die man nicht treffen will. Warum? Weil sie eine extrem starke Defense auf dem Feld haben. Eine Defense, die nicht nur einfach Druck auf den Quarterback ausüben kann, was natürlich immer alle sagen, und eben großartige Pass Rusher hat in Khalil Mack oder Lawrence oder Randy Gregory etc., Akeem Hicks, sondern eben auch extrem stark ist gegen den Lauf wirklich komplett rausnehmen können von den gegnerischen Teams. Wir haben das gesehen im Spiel gegen Philadelphia als auch im Spiel von Chicago gegen die LA Rams und dadurch einfach unglaublich schwer zu spielen sind.
Ja, definitiv. Die Rams sind quasi untergegangen. Also ein erstaunliches Spiel, das hätte man so im Vorfeld sicherlich nicht gedacht. Mhm. Ich finde, die Bears haben, ich weiß nicht, sie haben echt Makel. Sie haben wirklich Makel. Trubisky ist manchmal einer davon. Er ist auch noch jung, deswegen
ja, aber
genauso ungern, wie ich quasi Mahomes zum nächsten Superstar-Quarterback für die nächsten 10 Jahre ernennen möchte, möchte ich Trubisky jetzt schon als mit seinen Federn als als neuen Andy Dalton quasi proklamieren. Also da bin ich halt ein bisschen vorsichtig. Aber die Bears haben auch durchaus noch Chancen sogar auf eine Bye-Week. Ich habe das nochmal irgendwie mir angeschaut. Die haben ein relativ leichtes Restprogramm jetzt gegen Green Bay. Es hat die Frage, ob in Green Bay noch Kampf ist oder nicht mehr und danach gegen die 49ers und in der letzten Woche gegen Minnesota, wenn es vermutlich für keinen mehr um wirklich was geht oder so, außer vielleicht für Chicago, wenn New Orleans dann tatsächlich nochmal Probleme bekommt gegen Carolina in den beiden Spielen. In Carolina, vielleicht schaffen sie es, das Ruder nochmal rumzureißen.
Ja. Wirkt nicht so. Also wie gesagt, Carolina ist für mich relativ, also das ist dysfunktional, was da läuft, weil ich es nicht nachvollziehen kann. Bei Chicago ist es so, Trubisky hat wieder mal nicht gut gespielt, muss man auch ganz klar sagen. Also er hat schlecht gespielt. Er hat natürlich auch den Vorteil, dass das Team diese Defense eben hat, dass er sehr, sehr leichte Reads bekommt von seinem Head Coach und Offensive Mind Nagy, dass sie sehr, sehr für ihn einfache Spielzüge spielen können, in denen er nicht viel falsch machen kann. Er hat eben unglaublich viel natürlich auch mit seinen eigenen Füßen erlaufen. Also sein Running Game dieses Jahr ist extrem wichtig gewesen für Chicago, hat für viele Siege gesorgt. Und dann hat er eben diesen schönen alten Two-Punch mit Howard, der eben eher so der Bruising-Back ist, und dann eben Terry Cohen, der dieser Gadget-Player ist.
Aber wenn man sich seine Waffen anschaut halt, ne, das finde ich jetzt halt auch mal so eine Sache, die ein bisschen übersehen wird dabei. Was Robinson, Burton, das ist jetzt halt auch, das sind halt eher so 2A und 2A-Receiver, ne? Burton halt als Tight End, klar, aber 2A und 2A Waffe und nicht Nummer 1 Waffe. So, ne?
Deswegen sage ich auch seit Anfang der Saison, Nagy macht einen extrem guten Job, das um ihn herum aufzubauen und wirklich Schemata mit ihm zu laufen, die...
Ja, Gabriel habe ich noch vergessen.
Genau,
aber der ist Gabriel. Halt auch so ein bisschen der Inbegriff der Player. Der Backup-Waffe.
Also, sie machen das gut erstaunlich ist halt einfach, also wie gesagt, wenn Chicago zu Hause spielen kann in den Playoffs, können sie im Grunde um jedes Team schlagen. Auswärts ist das wieder was ganz anderes. Anders ist da wie so ein, momentan finde ich Dallas. Also die haben einen extrem guten Lauf. Ja, über die Offense haben wir schon genug in den letzten Jahren und Wochen gesprochen. Wie gesagt, interessant ist da jetzt momentan natürlich die Defense, auch wenn sie jetzt in der Offense mit Zach Martin ihren letzten verbliebenen Superstar in der Offensive Line zumindest im letzten Spiel verloren haben. MCL.
Gibt's da schon eine Prognose?
MCL Sprain, ja, questionable, also schwierig. Ich glaube nicht, dass er jetzt im nächsten Spiel spielen wird. Man wird wahrscheinlich
ihn für die Playoffs. Diese Offensive Linemen, die sind häufig so hart. Also hat nicht auch mal irgendwie, wer war das nochmal bei den Patriots, der mit einem Kreuzbandriss eine halbe Saison gespielt hat?
War das nicht Matt Light?
Ich glaube schon, ne?
Ja.
Also Offensive Linemen, die müssen jetzt natürlich auch nicht einen harten Cut machen, das ist natürlich dann auch von Vorteil, aber wer weiß.
Ja, Amari Cooper hat eingeschlagen, auch wenn ich immer noch der Überzeugung bin, dass die Cowboys zu viel bezahlt haben.
Ja, mittlerweile muss man tatsächlich sagen, kann man das sogar vielleicht ein bisschen in Frage stellen, ob die wirklich zu viel bezahlt haben, denn Cooper, ja, ist halt 107 Yards im Schnitt pro Spiel, seitdem er bei den Cowboys ist, und einen Touchdown pro Spiel, ne? Das ist das Doppelte an Yards, sogar ein bisschen mehr als das Doppelte an Yards und das Sechsfache an Touchdowns. Und wenn er diese Geschichte auch in leicht reduzierter Form halten kann, dann ist das auf jeden Fall wert.
Ja.
Er
hilft ihnen natürlich, klar. Ich überlege jetzt eben über die Saison hinaus, halt sehe ich das halt immer, weil du hast den First-Rounder abgegeben, dann kommt Murray Cooper zur Vertragsverlängerung. Wir haben gesehen, wie der Markt bei den Receivern explodiert ist durch deinen Freund Sammy Watkins.
Ja, der wird 18 Millionen mindestens.
Ja, plus du musst Dak Prescott um die 25, 26, 27 Millionen zahlen für den nächsten Vertrag.
Das ist alles einigermaßen möglich. Nur danach.
Marcus Lawrence, der gefranchise-tagged war, ja, den du natürlich auch nochmal franchise-taggen könntest, was aber natürlich extrem kostspielig werden würde. Also schwierig.
Definitiv. Also ja, Dallas wird, also beziehungsweise Jerry Jones wird das Portemonnaie aufmachen müssen oder das Scheckbuch oder Apple Pay. Mittlerweile geht es ja auch in Deutschland. Oder
Was? Wird er in Deutschland bezahlt oder warum?
Nee, seit heute kann man in Deutschland mit Apple Pay bezahlen.
Ah, Breaking News, habe ich ganz vergessen.
Tech News. Also ja, bei den Cowboys wird einiges an Geld fließen. Du hast ja letzte Woche schon angesprochen, dass Jerry Jones vielleicht ein paar Bilder seiner Frau verkaufen muss. Ich frage mich halt nur, ob die wirklich jemand kauft.
Die hat sie ja selber schon gekauft, weil sie keine haben wollte, so schön wie die sind. New Orleans rettet sich aus diesem Wochenende noch mit einem Sieg gegen die Tampa Bay Buccaneers, nachdem sie da 14-3 zurücklagen zur Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit nochmal aufgedreht haben. Nichtsdestotrotz, du hast es anfangs auch angesprochen, Christian, Drew Brees hat jetzt in den letzten Wochen doch deutlich nachgelassen. So ein bisschen steckt ihm dieses Spiel gegen die Dallas Cowboys immer noch in den Knochen, hat man den Eindruck. Bei weitem nicht diese Dominanz, die man erwarten konnte, vor allen Dingen nicht gegen ein Team von James Winston, auch wenn der jetzt nicht schlecht gespielt hat in dem Spiel. Aber erstaunlich. Auch die Defense von den Saints, die dann in der zweiten Halbzeit deutlich besser gespielt hat, aber nicht das, was man in den Wochen davor gesehen hat. Also abgesehen von der Niederlage zu Beginn auch gegen die Buccaneers. Danach gab es eigentlich ja nur noch Siege für die Saints.
Ja, in der Tat. Die Saints wirken ein wenig so, als wenn sie vielleicht zu früh gepiekt sind. Also sprich zu früh, ist es die Talsohle? Ne, es ist unten. Das Plateau erreicht.
Und dann wurde die Luft dünn, oder was?
Genau, dann wurde die Luft drin, dann mussten sie ein bisschen absteigen. Ist die Frage, ob das quasi nur, ob sie jetzt quasi zum Berg der ersten Kategorie hochgefahren sind und der Anstieg auf die Ohr-Kategorie dann in den Playoffs folgt, oder ob sie jetzt in der langen Abfahrt sind, um dann mit einem Sprint ins Ziel zu geraten. Ach Gott, da kann man viele Vergleiche.
Radsport lässt sich immer perfekt heranziehen, um für Football irgendwelche Bilder.
Bin ich auch einer, der jetzt noch neu gedopt wurde, gesperrt wurde wegen Doping? Und dann den Kreis zuzumachen zum Radsport.
Ja gut, das passt jetzt überhaupt nicht.
Aber ja, die New Orleans Saints, deswegen bin ich auch tatsächlich so ein bisschen so, ich rechne den Carolina Panthers tatsächlich noch eine Chance zu, auch wenn ich sie vielleicht bei 30% oder so sehe, dass sie tatsächlich anfangen können, in New Orleans ja, einen ordentlichen Denkzettel zu verpassen, ne? Ich sehe es nicht als wahrscheinlich an, aber ich könnte es mir vorstellen.
Seattle, was hältst du von Seattle?
Überragend. Also die haben es wirklich geschafft, zum richtigen Zeitpunkt zu peaken. Mhm. Also die sind wirklich absolut drin. Haben jetzt, glaube ich, 10 Spiele mit 100 Yards Rushing in dieser Saison gehabt, sind damit gleichgezogen mit, oh Gott, ich habe es mir irgendwo notiert, mit den Broncos und Titans. Extrem starkes Laufspiel, das macht es natürlich auch super gut für Wilson. Extrem viele Möglichkeiten. Die Offensive Line hat sich erstaunlicherweise gefunden. Mhm. Dazu Bobby Wagner, der Glück hatte, dass er keine Penalty bekommt bei seinem Field Goal Leap. Tja, Seahawks sind für mich, was war für dich sneaky gut? Die Dallas und Chicago, ne?
Dallas und Chicago, weil das eben die Teams sind, die du nicht sehen möchtest. Ja. Zu Hause vor allen Dingen bei... also du möchtest nicht nach Chicago reisen, du möchtest nicht nach Dallas reisen, so. Ja.
Natürlich vielleicht Dallas und die Seahawks nehmen als sneaky good.
Ja.
Ich glaube, da wird die Seahawks den Bears vorziehen.
Ja, Seattle gefällt mir auch. Also ich mag natürlich auch die Seahawks. Ich mag auch Pete Carroll, auch wenn er nicht von vielen mehr geliebt wird. Aber Russell Wilson sowieso, ein Spieler, den ich immer gerne sehe und den ich auch sehr sympathisch finde. Bei den Seahawks gefällt mir halt einfach, dass sie offensichtlich als Team in dieser Saison zusammengewachsen sind. Wir haben ja so viel auch drüber gesprochen, über das dysfunktionale Team zu Beginn der Saison oder auch in der Offseason. Richard Sherman, der häufig nachgetreten hat.
Pete Carroll, der quasi als College-Coach
Earl Thomas.
Attention Span der Millennials, der Millennial Players nicht länger als 3-4 Jahre halten kann. Das hat ja, glaube ich, Sherman gesagt, ne?
Genau, er kann sich nicht mehr motivieren, weil er kann im Grunde genommen immer nur so 3 Jahre Leute motivieren und dann gehen sie in die NFL. Aber ja, Tyler Lockett auch, finde ich sehr, sehr cool bei den Seahawks. Wirklich auch einer dieser Gadget-Spieler, der aber, den sie für Jahr immer mehr einbringen in die Offense, als wirklich sehr, sehr gefährlichen Wide Receiver, der ja wirklich in die Liga kam als Punt Returner und dann auch sehr wenige Snaps nur gesehen hat und der wirklich sukzessive aufgebaut wurde, mit Russell Wilson eine gute Connection hat, und dann jetzt eben wieder diese Defense, beziehungsweise das Team als solches wieder zusammengewachsen ist. Also von dieser Legion of Boom hast du jetzt wirklich ein Team-Defense, die extrem stark ist und die das Spiel ja auch gewonnen hat gegen die Minnesota Vikings, muss man sagen. Denn Russell Wilson hatte einmal versucht, Patrick Mahomes zu imitieren, hat die Interception geworfen, ansonsten 72 Yards. Aber was sie eben geschafft haben, ist, das Laufspiel zu revitalisieren, was sie ja seit Marshawn Lynch eigentlich verloren hatten. Das ist zurück und eben mit Tyler Lockett, Doug Baldwin haben sie zwei wirklich sehr, sehr gute Wide Receiver. Der Jimmy Graham-Ausfall macht im Grunde überhaupt keine Probleme mehr.
Ja. Ja, Doug Baldwin war dieses Spiel noch nicht mehr dabei, ne?
Genau, aber der hatte eben in den letzten Wochen...
ja, das stimmt, ja.
Genau.
Nee, das ist tatsächlich, das war eine Sache, die ich noch dazu erwähnen wollte. Und Seahawks haben durchaus auch Glück gehabt, denn Eric Kendricks hätte fast einen Pick 6 gehabt, kurz vor dem Ende der Halbzeit, als Russell Wilson fälschlicherweise einen Screenpass geworfen hat, denn der wäre wirklich fast gepickt worden. Und dann wäre die Geschichte vielleicht anders ausgegangen. Dann hätte es nämlich 7-3 zur Halbzeit gestanden und wir haben jetzt schon häufiger vom Momentum geredet. Mhm. Wer weiß.
Ja, und vor allen Dingen auch das, was du angesprochen hattest, Blocked Field Goal. Hätte man da den Penalty gehabt, hätten die Vikings einen First Down bekommen.
Das ist auch die Sache. Da hatten wir auch gedacht, kurz darauf einzugehen.
Ja, erklär es doch kurz. Wir hatten ja, genau, um dich einzuleiten, Christian, eine Regeländerung auch vor der Saison, denn auch bei den Seahawks, vor allem Cam Chancellor, der das so ein bisschen salonfähig gemacht hatte, mit Anlauf über die Line zu springen und Field Goal zu blocken, das wurde dann im Zuge von natürlich Sicherheit für den Long Snapper, das ist eine ganz wichtige Position, die muss man schützen, eingeführt, dass man keinen Running Start mehr haben durfte, ähnlich wie bei den normalen Kickoffs. Das heißt, du musst nun an der Linie stehen, als eben jemand, der versucht, über die Line zu springen und darfst dann, Christian?
Was? Ja, du darfst doch nicht die Hände aufstützen. Weder an deinem
so Lückentext mit dir spielen.
Ja, ich, du darfst halt, genau, früher durftest du halt mit Anlauf drüber springen über den Center, jetzt darfst du es nur noch quasi aus dem Stillstand machen. Du musst halt innerhalb von einem Yard um die Line of Scrimmage sein, darfst dich aber halt auch nicht abstützen. Und da ist so eine kleine merkwürdige Formulierung in dem Regelwerk. Ich habe mir das heute nochmal genau angeguckt und es ist, naja, das Regelwerk ist ziemlich lang. Das könnt ihr euch gratis runterladen, ihr müsst es nur kurz ergoogeln. Du darfst die Hände nicht ausstützen, weder auf einen Teammate noch auf einen Gegner, um damit an Höhe zu gewinnen. Ja. Nun hat er jetzt in dem Play nicht unbedingt Höhe gewonnen, als er das Field Goal geblockt hat, sondern er hat mehr so dieses typische, ist das der Barren? Dieses Zwei-Stangen-Turngerät? Nennt sich das Barren?
Nee, Stufenbarren, wenn es zwei sind, ja.
Ja, da kann man das ja machen. Ne? Du kannst halt auch Höhe gewinnen, indem du keine Höhe verlierst. Und das ist so eine Sache, gut, das steht jetzt nicht weiter in der Regel erklärt. Er hat halt Höhe gehalten, dadurch, dass er sich abgestürzt hat. Und ist das Höhe gewinnen und ist das dann quasi erlaubt oder nicht? Sowohl Mike Pereira als auch Gene Steratore, die beiden Official-Helden, die zwar ihren Senf immer dazu abgeben und meines Erachtens immer mehr darauf aus sind, irgendwie Twitter-Kontroversen zu generieren, als quasi, naja, vielleicht nicht mehr dazu aus sind, aber es ganz gerne mal tun.
Ich frage,
haben sich ja da geäußert und gesagt, dass es ein Foul gewesen wäre.
Absolut. Die Regel, also was einfach relativ einfach zu erkennen ist, das mit dem Höhegewinn ist natürlich mal wieder so was, das hätte man sich sparen können in der Regelbeschreibung. Sobald man eben die Hände benutzt, weil diese Hände benutzen, um sich irgendwo aufzustützen, muss ja nicht unbedingt nur dir dienen, um Höhe zu gewinnen. Du kannst den Longsnapper damit so ein bisschen runterdrücken, du kannst natürlich aber auch dein Gleichgewicht besser halten im Sprung. Ich frage mich trotzdem immer noch, Christian, was du mit dem Stufenbarren meinst, weil ich weiß nicht, wie du das als Beispiel jetzt rangezogen hast, aber das hat er gestellt.
Ist auch nicht so wichtig. Es geht nur darum, du kannst halt quasi auch Höhe gewinnen, indem du Höhe nicht verlierst.
Ja, indem du die Höhe hältst.
Und das hat er getan in dem Moment. Genau, ja.
Das heißt, das war ein Foul und vor allen Dingen auch die Referees haben die Flagge aufgenommen wieder und gesagt, kein Foul.
Sie haben halt fälschlicherweise gedacht, dass er Anlauf genommen hätte und haben dann gesehen, oh nee, er hat keinen Anlauf genommen und dann haben gesagt, nee, dann ist in Ordnung.
Genau.
Haben aber die Hände nicht gesehen.
Interessant auch, klassisch wieder für die NFL. Wir haben es zu Beginn der Saison sehr wenig gesehen, jetzt sehen wir es mehr und mehr. Liegt daran, dass natürlich das Teams auch erstmal abwartend sind, was diese Dinge angeht, das natürlich auch lange trainieren und dann warten, bis das erste Team damit erfolgreich ist und dann eben das auch einfach kopieren, weil sie eben sagen, hey, das hat funktioniert bei Team XY, warum probieren wir das nicht auch mal? Es ist immer wieder sehr schön, jede Saison, wie versucht wird, natürlich die Lücken im Regelbuch oder vielleicht auch diese Ungenauigkeiten auszunutzen.
Definitiv. Bin mal gespannt, wie das weitergeht, ob da jetzt wieder so eine Art Point of Emphasis draufgelegt wird, ohne dass es kommuniziert wird. Und in den Playoffs fragen wir uns immer wieder, warum irgendwas ein Foul ist oder nicht. Ähnlich wie die Lowering the Head-Regel, die ja mittlerweile so gut.
Na, gegen Ezekiel Elliott wurde es gepfiffen.
Ja, aber man sieht das so häufig und ich finde das auch diese Erklärung. Mittlerweile ist es ja so, dass der Offensive Player quasi, das wird ja immer Bracing for Impact, ne? Und bla und bla und bla.
Initiating.
Ja, Bracing ist dann der Offensive Player und der Defensive Player initiated das Ganze dann quasi. Und im Prinzip sieht man, wie beide gleichzeitig den Kopf runtersenken.
Bei dem Ezekiel-Hit
nicht. Da
also
nicht.
Also generell,
anderen,
ja.
Ganz, ganz vielen anderen Fällen ist es dann, wenn, dann ist es ein Foul von der Defense und nicht von der Offense, obwohl beide gleichzeitig oder sogar der Offensive Player das eher gemacht wird. Und bei dem Offensive Player wird dann gesagt, ja, er hat sich halt auf den Einschlag quasi vorbereitet. Und das ist irgendwie so. Ja, ich finde es sehr frustrierend.
Ich finde es auch ein bisschen frustrierend, weil diese Regel eigentlich wichtig ist für die Sicherheit in der Liga, aber einfach so momentan einfach nicht durchsetzbar ist. Christian, nachdem du mich so ein bisschen traurig gemacht hast, dass ich jetzt für bis zum Ende des Jahres ein Miami Dolphins Twitter-Logo als mein Handle benutzen muss, hast du vielleicht noch zum Abschluss eine kleine Stat, die mich aufmuntern könnte?
Oh Gott, ja, jetzt muss ich mal eben kurz das entsprechende Dokument rausholen. Tom Brady hat mal wieder einen Rekord aufgestellt, einen relativ eindrucksvollen, und zwar hat er jetzt den Titel der meisten erzielten Touchdowns in der insgesamt, also nicht nur in der Regular Season, sondern auch in der Postseason mit dabei, aufgestellt mit 582.
Weißt du das aus dem Kopf noch?
Ist das richtig? Das ist gut, wenn du eine Stat vorliest und mich fragst nach der Stat.
Ich habe nur aus dem Gedächtnis raus ausgeschrieben. Ich meine, das wären 582
vielen,
gewesen.
Vielen Dank, aber es muntert mich auf jeden Fall auf, stimmt mich fröhlich auf unsere morgige Episode des Petspot für alle, die Interesse haben an den Pets oder uns vielleicht auch einfach nochmal gerne hören. Gerne morgen einschalten zur Petspot-Folge. Soweit war es von meiner Seite, Christian.
Auch von meiner Seite. Ich fand, das war eine schöne Folge. Ich freue mich darauf, dass wir jetzt langsam Richtung Playoffs... Oh.
Und genau. Richtung Weihnachten, Christian.
Genau.
Und Richtung
eine
Weihnachten.
Schöne Holiday-Season.
Genau. Wir hören uns natürlich noch vor Weihnachten.
Season's greeting.
Aber wir sind natürlich auch schon im X-Mass-Fieber und deswegen für euch... schöne Vorbereitung. Kommt gut durch. Geht nicht zu viel auf die Weihnachtsmärkte, weil die sind voll und nicht so schön. Aber ja, wir hören uns in der kommenden Woche wieder beim NFL Tuesday. Und bis dahin wünsche ich euch eine angenehme Woche und wunderbaren NFL Woche 15 Spieltag. Bis dahin, macht's gut.